Okay, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen an die ganze Gemeinde, an alle Gäste, die das erste Mal da sind oder mal wieder hier sind. Schön, dass ihr da seid. Gott ist auch da und der ist lebendig, der spricht, der hat uns was zu sagen und das wollen wir hören. Und ich bete einfach noch kurz am Anfang, dass jeder einfach das mitnimmt, was Gott für ihn vorbereitet hat. Herr, wir danken dir, dass du lebendig bist, dass du heute hier bist, dass du da bist und dass du jeden kennst. Du kennst sogar die, die dich noch gar nicht kennen, die noch gar nicht wissen, dass es dich gibt oder sich noch gar nicht sicher sind. Und wir danken dir, dass du eine Art und Weise hast, dich vorzustellen, zu zeigen, wie du bist, wer du bist, dass du auch, wie Dunja gesagt hast, sowas vorbereitest, eine Speise, die satt macht, die gut ist und die gut schmeckt. Und ich bete, dass jeder, der heute rausgeht aus diesem Gottesdienst, einfach ein Stück mehr von dir erkannt hat, mehr von dir geschmeckt ist und begeisterter ist von dir als zuvor. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Amen. Ich war letzte Woche in den Vereinigten Staaten von Amerika und als ich dorthin geflogen bin, es ist ja, man sagt ja, es ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und es ist tatsächlich vor allem das Land der unbegrenzten kulinarischen Möglichkeiten. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal dort wart, aber dort gibt es ja alles und zwar von allem die Fülle, eine unglaubliche Fülle. Ich wurde dort eingeladen zu einem chinesischen Buffet. Und in Deutschland ist es ja ungefähr so, dass du dann oft eine Reihe hast und dann hast du vielleicht so 5, 6, 7 Speisen oder so, wo man von essen kann. Das ist ja schon schön und dann so all you can eat. Manchmal gibt es vielleicht noch so eine Kreuzung, also eine Linie und dann vielleicht so eine T-Kreuzung. Das ist dann schon wirklich reichhaltig. Aber ich war dort in einem Restaurant, in einem chinesischen All-You-Can-Eat-Restaurant, wo ich eingeladen worden bin. Da gab es ungefähr 40 bis 50 verschiedene Speisen. Und zwar Chicken in aller, also Hühnchen in aller Art und Weise. Ich weiß nicht, ob ihr Forrest Gump kennt. Die Szene, wo er mit Baba einfach Shrimps zitiert. Ich habe euch das mal aufgeschrieben. Ich habe es extra für euch gegoogelt. Shrimps sind Früchte des Meeres. Du kannst sie am Spieß braten, backen, braten, auf den Grill tun, sortieren. Es gibt Shrimp-Kebab, Shrimp-Kreol, Shrimp-Gambo, in der Pfanne gebraten, frittiert. Es gibt Shrimps mit Bananen, Bohnenschrimps, Kokonuss-Shrimps, Pfefferschrimps, Shrimps-Suppe, Shrimps-Eintopf, Shrimps-Salat, Shrimps mit Kartoffeln, Shrimps-Burger. Ich weiß nicht, ob ihr die Szenen kennt, wie sie dann am Boden weitergehen, dann sitzen sie im Bus. Es geht immer weiter. Es gibt Shrimps-Sandwich. Das war's, glaube ich. Und so war es dort auch. Es gab dort Chicken in Erdnusssoße, es gab Chicken gebacken, Chicken doppelt gebacken, Chicken in Cornflakes gebacken, Chicken in Honig mariniert, Chicken mit Orange, Chicken mit Gemüse, kaum Gemüse, aber doch scheinbar etwas Gemüse. Die lieben Bio-Vegetarier unter unserer Mitte, ihr werdet empört über das Gemüse. Aber es gab alles. Und dann ein Desserttisch. Und das Schreckliche ist, dass nicht so viel in deinen Bauch passt, wie es dort leckere Sachen gibt. Du stehst hier, was nehme ich mir denn jetzt? Es war so reichhaltig. Naja, auf jeden Fall, in diesem Land war ich, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der unbegrenzten kulinarischen Möglichkeiten. Und als ich dorthin geflogen bin, ich bin von Frankfurt nach Houston geflogen, saß ich neben einem Mann. Sein Name war Joe. Joe ist Immobilienbroker. Das heißt, er verkauft Immobilien in Houston, halb Amerikaner, halb Libanese, ein echter Kerl, so man sich eben so einen Immobilienbroker vorstellt, so ein richtiger Typ. Er Immobilienbroker, ich Pastor. Und wie immer, wenn man darüber redet, sagen die Leute, ach, Pastor. Und dann hast du diesen Blick und du weißt nicht genau, was denken sie jetzt? Also denken sie Pastor, warum wird jemand Pastor? Oder denken sie Pastor, du Pastor? Und ich denke dann immer, was denken die jetzt von mir? Denken die, dass ich irgendwie langweilig bin oder dass ich irgendwie Leute verheirate oder beerdige oder taufe? Also was denken sie eigentlich, wenn sie das Wort Pastor hören? Und mir ist dann immer ganz wichtig, einen richtigen Punkt zu machen. Und ich sage dann immer den Leuten, ja, weißt du, ich hatte mit Christentum auch überhaupt gar nichts zu tun mit der Kirche und dieser Institution, bis ich ein Erlebnis mit Jesus hatte. Und den Satz lasse ich dann immer so stehen. Bis ich ein Erlebnis mit Jesus hatte. Und dann hoffe ich, dass die Leute sagen, naja, was denn für ein Erlebnis? Und wenn sie fragen, dann kann ich eine Antwort geben. Und ein Glück hat Joe gefragt, na was denn für ein Erlebnis? Und ich konnte Joe die Antwort geben. Und weil Joe gefragt hat, musst du nicht fragen, ich erzähle es dir einfach gleich mit. Ich saß also neben Joe im Flugzeug von Frankfurt nach Houston ins Land der unbegrenzten kulinarischen Möglichkeiten und habe ihm erzählt, welches Erlebnis ich mit Jesus hatte. Es ist sehr, sehr lange her, viele, viele Jahre, 2002. Und zwar habe ich mit meinem Freund Alex damals gelernt, er Religion, ich Philosophie oder Ethik. Und er liest mir ein Zitat vor von C.S. Lewis. C.S. Lewis, manche von euch kennen vielleicht die Chroniken von Narnia, ist ein Disney-Film. Wer C.S. Lewis nicht kennt, kennt bestimmt Tolkien, das war einer seiner engsten Freunde, der hat Herr der Ringe geschrieben. Die beiden waren enge Freunde, waren beide Professoren, unter anderem für Philosophie in Oxford und in Cambridge. Zwei sehr intelligente, sehr gebildete, sehr intellektuelle Männer. Und dieser C.S. Lewis ist irgendwie christlich groß geworden, aber hat sich dann ganz früh von all dem distanziert, weil er damit einfach nichts zu tun haben wollte und ist Atheist geworden und hat auch in seinen Studien, in seiner ganzen auch damals akademischen Laufbahn eigentlich viel Zeit darauf verwendet, zu beweisen, warum der christliche Glaube eigentlich nicht stimmt. Und es gibt so ein Zitat von ihm, dass dieses Wesen, vor dem er immer mehr versucht hat zu entfliehen, ihm immer näher gekommen ist, so nah, bis er irgendwann nicht mehr leugnen konnte, dass es ihn tatsächlich gibt und er auf seine Knie gegangen ist und ihn in sein Leben eingeladen hat. Und dieser C.S. Lewis hat ganz viele Gleichnisse, Parabeln, Geschichten geschrieben, um den christlichen Glauben den Menschen näher zu bringen. Und an diesem Tag vor vielen, vielen Jahren, 2002, lerne ich mit mein Freund Alex, und er liest mir so eine Parabel, so ein Gleichnis von diesem C.S. Lewis vor, der ein Professor war, eigentlich nicht an Gott geglaubt hat, dann doch gläubig geworden ist. Und die Quintessenz dieses Gleichnisses war, du kannst nicht an Gott glauben, außer Gott offenbart sich dir. Und irgendwie war dieses Statement die Antwort auf eine Frage, die ich nie gestellt habe. Du kannst nicht an Gott glauben, außer er offenbart sich dir, er zeigt sich dir. Und da saßen wir nun, Dienstag, der 12. März, und ich bin nach Hause gegangen abends, lag in meinem Bett und sehe mich, wie ich zu diesem Gott bete, an den ich gar nicht glaube, den ich komisch finde, dessen Kirche ich komisch finde. Ich weiß nur, Christentum, Kreuzzüge, Institutionen, das war kurz nach dem 11. September damals. Christentum war auch gleich Amerika, gleich George W. Bush, irgendwelche Missionen. All das war für mich das Abschreckendste, was es überhaupt gibt. Aber irgendwie lag ich da und höre mich reden und sage, also wenn es dich wirklich gibt irgendwie, dann würde ich es doch gern wissen. Und dann ist gar nichts passiert. Sondern der 13. März hat begonnen, Mittwoch. Und wir waren wieder lernen, damals draußen irgendwie, es war schon frühlingshaft im Süden Deutschlands. Und ein Mädchen, was seit 9 Jahren bei uns mitten in der Stufe war, es war alles kurz vorm Abitur, die treffen wir zufällig. Die kommt dann auch raus, wo wir lernen. Und wir kommen ins Gespräch, was wir so nach dem Abitur machen. Und ich erkläre ihr, dass ich nach dem Abitur nach Berlin gehen werde, weil eigentlich wollte ich meinen Zivildienst ja in Afrika machen. Aber in Afrika habe ich nur christliche Vereine gefunden und Non-Profits, die das machen. Und mit Christen möchte ich absolut überhaupt nichts zu tun haben. Das habe ich ihr gesagt. Und dann hat sie gesagt, ja, aber warum denn? Und hat mich in einen Gottesdienst eingeladen am Sonntag. Und das erste Wunder ist, dass ich ja gesagt habe und zu diesem Gottesdienst gegangen bin am 17. März. Das zweite Wunder war, dass ich aufgewacht bin, dass ich tatsächlich um 10 Uhr früh an einem Sonntagmorgen in diesem Gottesdienst saß. Das dritte Wunder war, dass ich in diesen Gottesdienst hineingelaufen bin. Und da waren 2000 Leute ungefähr. Und sowas habe ich noch nie gesehen. Da waren Leute, die waren ganz alt, mit Stöcken und sehr richtige alte Mütterchen und alte Väterchen. Dann waren da aber auch richtig junge Leute, Leute mit Dreadlocks, Leute, die barfuß waren, Leute mit kurzen Hosen. Da waren schwarze, grüne, weiße, pinke, karierte. Da waren alle alte, junge, wohlhabende Leute, arme Leute, gepierste Leute, spießige Leute, freakige Leute, alles. Und die waren alle in diesem einen Raum und die haben es echt miteinander ausgehalten. Und dann haben die etwas angebetet, die haben ihre Hände gehoben, die haben gesungen, so ein bisschen wie hier. Und ich habe gemerkt, das ist nicht ihr jährlicher Weihnachtshöflichkeitsbesuch, war ja März, Ostern war auch nicht in der Nähe, sondern ich wusste, die sind hier, weil sie etwas kennen, was ich nicht kenne. Ich wusste, die haben etwas erfahren, die wissen von etwas, oder zumindest glauben sie etwas, sind sie von etwas ergriffen, was ich nicht kenne. Die haben die Hände gehoben, die haben gesungen. Es war echt. Und jeder, der so ein bisschen ein Feingefühl hat für Menschen, man spürt, ob was echt ist oder ob was gespielt ist, ob was authentisch ist oder ob was eine Show ist, ob es gefaked ist, ob es irgendein Hype ist. Ich wusste damals, das ist echt. Die kennen was, die haben was erlebt, die sind von was ergriffen, was echt ist. Also sitze ich in diesem Gottesdienst, höre mir die Predigt an, war ganz gut, ging um die Einheit von Christen und so weiter und so fort. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo dieser Prediger, wo dieser Pastor einen Aufruf macht am Ende des Gottesdienstes. So einen Aufruf machen wir hier auch immer, auch heute. Und dieser Aufruf ging darum, wenn du heute hier in diesem Gottesdienst bist und diesen Gott nicht kennst, dann ist es ein Zeitpunkt, wo Gott sich dir offenbaren möchte und wo Gott dich an der Hand nehmen möchte und wo Gott was ganz neu machen möchte in deinem Leben. Und ich saß dort, ich habe dieser Bekannten aus meiner Schule gesagt, als ich mit ihr hingefahren bin, die hat mich abgeholt oder wir hatten uns getroffen, du, ich komme nur mit aus reiner Höflichkeit. Wie gesagt, mit Christen, mit Kirche, mit dieser Institution kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich gucke mir das einfach nur an. C.S. Lewis sagt, ja, man kann auch nicht an Gott glauben, außer er offenbart sich einem. Und das möchte ich dir sagen heute Morgen. Es gibt ganz, 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 ganz viele Arten, wie Gott sich offenbaren kann. Manche Menschen haben wirklich Begegnungen mit Engeln. Vielleicht denkst du, oh, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, tatsächlich, das gibt's. Menschen haben Begegnungen mit Engeln, die auf Jesus hinweisen und es ergreift sie und es verändert ihr Leben. Es gibt andere Menschen, für die wurde gebetet und dann sind die plötzlich gesund geworden. Da sind Schmerzen, die jahrelang da waren, plötzlich verschwunden. Ich weiß nicht, ob du schon mal was erlebt hast, wo du gespürt hast, irgendwie habe ich das Gefühl, da ist mehr dran an der Sache. Irgendwie war das übernatürlich oder außergewöhnlich. Und das Schöne ist, jeder hat da ganz unterschiedliche Erlebnisse, aber man spürt irgendwie, irgendwie das war so eine besondere Situation. Es gibt ganz viele Arten, wie Gott Menschen begegnet. Eine Art zum Beispiel auch, von der lesen wir im Neuen Testament, als Jesus gekreuzigt worden ist, war ein Mann neben ihm, ein Verbrecher, der auch gekreuzigt worden ist. Zwei, um genau zu sein. Der eine hat auch gehört, dass er dieser Retter der Welt sein soll, dass er vorgibt, der Messias zu sein. Sagt, ey, wenn du der bist, dann komm von diesem Kreuz runter und hol mich auch runter und rette mich. Das wäre so ein logischer Gedankengang. Ey, wenn du das kannst, wenn du Superman bist, dann komm runter und rette mich auch. Und der andere hängt auch an diesem Kreuz, sieht Jesus halbnackt, zerfetzt, blutend, total geschunden und gemartert. Und er weiß, und das ist auch ein Punkt, wie sich Gott offenbart. Gott offenbart sich, dass man plötzlich etwas weiß. Man weiß etwas, was man davor nicht wusste. Man ist von etwas überzeugt, was man sich nicht durchdacht hat, aber man weiß hier drin, es stimmt. Man weiß es einfach. Fast wie die Liebe. Du siehst sie das erste Mal und dein Herz ist ergriffen und es ist Liebe auf den ersten Blick. Das ist nichts Intellektuelles, das ist was hier drin und du weißt, es stimmt und es ist real. Und so gibt es auch bei Gott diesen Augenblick, wo man weiß, dass es stimmt. Und dieser Mann neben Jesus sieht ihn bluten, das macht alles keinen Sinn, aber er weiß, dass er die Wahrheit sagt, dass er der Retter ist. Und er bittet ihn, denk an mich, wenn du als König in deinem Reich bist. Und Jesus sagt zu ihm, ich denk an dich. Und so war es auch bei mir an diesem Morgen, diesem Gottesdienst. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich fand es ganz bewegend, dass die da alles aushalten in einem Raum, ohne sich zu zerfetzen, diese unterschiedlichen Leute. Aber dann kommt dieser Augenblick, wo er diesen Aufruf macht. Und das kann ich jetzt nicht beschreiben. Ich stehe in diesem Gottesdienst, 17. März 2002, und es ist, als ob man einen Vorhang von meinen Augen wegnimmt. Ich habe die Wahrheit über mich erkannt. Ich stand da, ich war damals, ich würde sagen, sehr links. Wie gesagt, mit Amerika konnte ich nicht viel anfangen. Es war kurz nach dem 11. September. Ich habe damals eine Demonstration organisiert gegen die USA, für Frieden. War super, super selbstgerecht im Nachhinein. Und ich stehe plötzlich da und erlebe und erkenne, wie verloren ich eigentlich bin. Ich kann dir das nicht erklären. Das hat mir auch keiner gesagt. Ich stand da und habe gemerkt, ich bin verloren. Ich habe gemerkt, ich spiele so souverän, ich stehe so im Leben und tue so, als hätte ich alles in der Hand. Und ich habe gemerkt, ich habe gar nichts in der Hand. Ich kam mir total verloren vor. Ich habe gesehen, plötzlich, wie oft ich versucht habe, mich zu verändern, gewisse Charaktereigenschaften von mir wegzubekommen, Ärger und verschiedene Dinge. Und habe gemerkt, ey, du hast das die letzten 10 Jahre nicht wegbekommen. Und plötzlich war mir klar, ey, in den nächsten 10 Jahren wirst du es auch nicht schaffen. So dieses Gefühl, ey, am guten Tag mit ein paar Kniffs, dann wird es hinhauen. Und plötzlich, nee, da haut gar nichts hin. Eine völlige Selbsterkenntnis, ein Vorhang, der weg ist. Und ich gemerkt habe, ey, ich kann mich nicht verändern. Da gibt es Dinge in mir, die kriege ich nicht verändert. Dann gab es Dinge, in denen ich gefangen war, wo ich raus wollte, wo ich alles Mögliche versucht habe, mit aller Disziplin in irgendeiner Form, um mich zu befreien. Ich habe es nicht geschafft und ich wusste an diesem Morgen, ohne dass es mir irgendjemand gesagt hat, das wird sich niemals verändern. Du bist verloren, du wirst dich nicht verändern können in der Tiefe, da gibt es Unfreiheiten in dir, die kriegst du nicht weg, egal wie du dich anstrengst. Mir war klar, dass ich absolut selbstgerecht bin und dabei völlig unwissend. Ehrlich gesagt dachte ich, dass ich super schlau bin. Ich habe Schau gespielt damals, ganz viel mit Leuten diskutiert und philosophiert und immer so, ja, man könnte es auch so sehen und man gefällt sich da drin, indem man so philosophiert, was so alles sein könnte und man weiß es ja und denkt und redet und gefällt sich in dem Ganzen bei einem Glas Wein sehr gebildet, nichts gegen Wein, wunderbar. Ich habe plötzlich gemerkt, Alter, du weißt gar nichts. Du weißt wirklich gar nichts, hat mir auch niemand gesagt. Ich wusste einfach, du tust so schlau, so souverän, als hättest du die Welt durchschaut. Du hast überhaupt nichts durchschaut, überhaupt niemanden durchschaut. Aber ich stand da und habe gemerkt, ey, mich durchschaut jemand. Ey, ich stehe vor jemandem und der sieht genau, wer ich bin. Der hat einen Vorhang weggezogen, aber nicht nur, er hat mich, ich wusste, der sieht genau, wer ich bin. Der weiß genau, wer ich bin. Ich kann mich nicht verstecken. Ich bin völlig transparent, völlig offen. Und gleichzeitig konnte ich auch sehen, wer ich bin. Und es war erschreckend. Ich habe gesehen, dass ich völlig pleite bin. Völlig. Dass ich nichts in der Hand habe und dass ich nichts geben kann und dass ich, wie anfangs gesagt, völlig verloren bin. Und diese Selbsterkenntnis hatte was völlig Erschreckendes und was völlig Herrliches zugleich. Ich glaube, es war das erste Mal so richtig bewusst in meinem Leben, dass ich das Gefühl hatte, dass keine Maske da ist, dass ich mich total erkenne und dass mich jemand total erkennt, dass jemand genau weiß, wer ich bin, wie ich bin. Und jetzt kommt das Fantastische. Und dass dieser jemand, das ist die Wahrheit über ihn, alles kennt, alles sieht, alles weiß und mich liebt. Ich stand völlig pleite mit leeren Händen vor einem ewigen Wesen, das ich nicht kannte, von dem ich nicht ahnte, dass es wirklich gibt. Und ich wusste, dieser ewige, unsichtbare, heilige, großartige, wer auch immer, liebt mich. Ich habe das gespürt. Ich habe gespürt, dass mich jemand so annimmt, so wie ich bin. Ich habe aber auch gespürt, dass ich nicht vor ihn kommen kann mit irgendwie so, meinen guten Taten. Also, ich habe auch mal was gespendet. Und ich habe auch mal einer alten Frau über die Straße geholfen. Und Fernkaffee habe ich auch versucht zu kaufen. Und ehrlich gesagt, habe ich ihn nie gekauft, weil ich habe damals noch bei Mama gewohnt. Und die hat Kaffee gekauft. Und der war nicht fair gehandelt. Aber in meiner Theorie hätte ich ihn fair gehandelt gekauft. Wenn ich nicht mein ganzes Taschengeld für Drogen ausgegeben hätte. Aber theoretisch war ich einer dieser Weltverbesserer. Aber praktisch habe ich gemerkt, Alter, du machst eine Riesenshow und du kannst vielleicht alle da draußen veräppeln mit so T-Shirts and give peace a chance, um zu merken, du hast selber überhaupt gar keinen Frieden und du bist auch ganz oft gar kein Friedensstifter. Und du tust so gerecht und willst so eine herrliche Welt, wo einer den anderen liebt. Aber wenn dir Leute komisch kommen, dann disst du die auch. Und du weißt genau, wie du dissen musst. Ich habe gemerkt, völlig überführt von mir selber. Und radikal geliebt zugleich. Aber ich habe gemerkt, ich brauchte nicht ankommen irgendwie mit meinen Werken. Vor ihm ist alles nichtig. Ich wusste, ich brauche damit nichts ankommen. Ich habe nichts zu bieten. Noch nicht mal mein alljährlicher Weihnachtsbesuch, den ich auch lange nicht mehr gemacht hatte, auch der hätte ihn nicht überzeugt. Nichts. Und obwohl da nichts zu geben war, wusste ich, ich bin geliebt. Ich bin geliebt, ich bin erkannt und ich bin radikal und leidenschaftlich angenommen. Und ich kann dir nicht genau erklären, was es ist, dieses fantastische Momentum, dass ein Vorhang weggezogen ist. Ich habe den Teil gesehen und den anderen Teil habe ich gleichzeitig gesehen und hat genauso Sinn gemacht. Ich wusste plötzlich, wenn wir das Bild von Pleite sein nehmen, dass ich 500.000 Euro in den Miesen stehe. Es war klar, egal wie ich mich zusammenreiße, ich kriege die 500.000 Euro, ich kriege das eh nicht abbezahlt. Das war mir klar. Und plötzlich hat es total Sinn gemacht, was ich über die Jahre mal gehört habe. Vielleicht hast du schon mal gehört von Jesus und dem Kreuz und was er am Kreuz getan hat und dass er gestorben ist und auferstanden. Und plötzlich hat all das, was ich schon mal gehört habe, was die gesungen haben, für mich Sinn gemacht. Ich habe plötzlich gespürt, dass Jesus tatsächlich derjenige war, der absolut schuldlos war und deswegen für meine Schuld bezahlen kann. Ich wusste plötzlich, es stimmt, dass Gott echt Mensch geworden ist und dass jemand, der nur meine Schuld bezahlen kann, wenn er sie nicht selber bezahlen muss. Wenn er selber 500.000 Euro Miese hat, dann muss er mit seinen 500.000 Euro seine eigene Schuld begleichen. Er kann nur meine Schuld begleichen, wenn er keine Schulden hat. Es gibt aber keinen Menschen, der keine Schulden hat. Egal wie du mich liebst, du hast selber Schulden. Es gibt keinen Mensch, der vor ihm bestehen könnte. Es gibt keinen, der etwas in seinen Händen hat, was sie ihm anbieten könnten. Wir sind alle haben wir Schulden. Und ich wusste, der Einzige, der meine Schulden begleichen kann, ist der, der keine Schulden hat. Und es gibt keinen Mensch, der keine Schulden hat. Und plötzlich habe ich verstanden, es ist tatsächlich Gott, der meine Schuld sieht, aber mich so sehr liebt, dass er sagt, ich liebe dich so sehr, ich begleiche deine Schuld. Und zwar nicht nur, dass ich die 500.000 abbezahle und dich auf Null bringe, sondern hey, ich hole dich weit in die schwarzen Zahlen. Ich packe nochmal 500.000 drauf, bildlich gesprochen, damit du richtig ein sattes Leben hast. Jesus sagt in seinem Wort, ich bin gekommen, damit alle, die an mich glauben, echtes, sattes Leben haben. Nicht irgendwie nur 500.000 Euro beglichen bekommen und auf Null kommen. Nee, wenn du zu mir kommst, begleiche ich deine Schuld und ich gebe dir richtig sattes, volles Leben. Ich stand da und wusste, das stimmt. Ich wusste, dass Gott wirklich, Johannes 3, Vers 16, da heißt es, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er, obwohl er ihre Schuld gesehen hat, nicht dabei stehen geblieben ist, sondern er ist Mensch geworden, er hat seinen einzigen Sohn gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht ihre eigene Schuld bezahlen müssen, sondern ihre Schuld vergeben bekommen, ihre Schulden abbezahlt bekommen und noch 500.000 extra aufs Konto gepackt bekommen, damit sie Leben, die Fülle haben. Ich wusste, das stimmt. Der Römerbrief ist ein Buch im Neuen Testament, da schreibt Paulus, der Preis für die Sünde, der Sünde sollt, der Lohn der Sünde, die Konsequenz von Sünde ist der Tod. Und diesen Preis von Tod, den du und ich bezahlen müsste, den hat Jesus bezahlt. Er ist vollkommen geworden, er hätte den Preis nicht bezahlen müssen, er hätte die 500.000 nicht bezahlen müssen, aber er hat sich aus Liebe entschieden zu sagen, ich bezahle für dich die 500.000. Ich gebe dir meine 100.000, 500.000, um deine Schuld zu begleichen und 500.000, damit du ein gutes Leben hast, das Leben, die Fülle. Warum? Weil ich dich liebe. Und ich stehe in diesem Gottesdienst und weiß, es stimmt. Ich bin völlig überzeugt davon, es stimmt. In dieser Stelle, Johannes 3, Vers 16, da heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus zeigt dir, wenn er in dein Leben kommt, wahrhaftig auf, dass du 500.000 in der Kreide stehst. Und er zeigt dir die Dimension so eindeutig, dass du weißt, du kannst machen, was du willst, du kriegst das Ding nicht abbezahlt. Wenn du denkst, du hast 500.000, kriegst du hin, dann zeigt dir, ey, du hast eigentlich 750.000, 1 Million. Der Wert ist so, dass du auf den Punkt kommst, wo du merkst, du kannst nichts tun, um das abzubezahlen. Er wird das offenbaren, er offenbart es jedem Menschen. Du hast keine Chance, vor mir gerecht zu erscheinen. Es gibt nichts, was du mir bieten kannst. Aber er bleibt da nicht stehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er die Welt nicht richtet, sondern dass er diesen Preis bezahlt, der für mich und für dich entscheidend war. Und als ich in diesem Gottesdienst stehe, völlig überführt von meiner Schuld und völlig überführt aber auch von dieser Liebe, von dieser Annahme, von dieser Gerechtigkeit, und ich möchte es dir nochmal ganz kurz sagen, das Fantastischste am Leben mit Gott, auch wenn du mit Gott schon ganz lange lebst, ist, dass du vor Gott echt sein kannst und keine Maske brauchst. Die Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben, der durchleuchtet alles. Der sieht alles, jede Motivation, alles. Und genau die Person, die er durchdringt, die er kennt, zu der sagt er, genau dich liebe ich. Du kannst mich gar nicht enttäuschen, weil ich gar nicht enttäuscht werden muss, weil ich gar nicht getäuscht bin von dir. Ich weiß, wer du bist. Du kannst Gott nicht enttäuschen, weil Gott alles sieht, wie es ist. Das gilt auch für dich, der ihn schon ganz lang kennt. Wenn du das Gefühl hast, hey, aber ja, Gott weiß um deine Sucht, Gott weiß um deine Abhängigkeit, Gott weiß um deinen verborgenen Kämpfen, Gott weiß um alles. Und genau zu dir sagt er ja. Amen. Genau zu dir sagt er, ich liebe dich mit allem, was ich bin. Ich habe mein Leben für dich gegeben und ich würde es wieder tun und wieder tun und wieder tun. Und als ich in diesem Gottesdienst stehe und richtig Frieden spüre, und als ich das Joe im Flugzeug von Frankfurt nach Houston erzähle, letzte Woche, auf dem Weg ins Land der unbegrenzten kulinarischen Möglichkeiten, kommt plötzlich diese Gegenwart ins Flugzeug, in den Airbus A380, mit dem ich immer mal fliegen wollte. Wenn du Fragen hast, kannst du mich danach fragen, wie es war. Und wir sitzen in diesem Flugzeug, kurz bevor wir wählen, Chicken oder Beef, die Stewardess, und die Gegenwart Gottes lagert auf uns. Ich erzähle ihm mein Zeugnis, was passiert ist, dass man nur an Gott glauben kann, wenn Gott sich einmal offenbart, wie Gott diesen Vorhang wegzieht und ich merke, wie verloren ich bin. Und dann nimmt Gott mich an und dann sagt dieser Mann plötzlich, I need that peace. Ich brauche diesen Frieden. Und wir sitzen da im Flieger, beide total bewegt von Gott. Und ich erkläre ihm, dass Jesaja, der große Prophet, schon, der hat es wirklich vor vielen, vielen Jahren gesagt, nicht erst 2002, prophezeit hat, und wir lesen davon in Jesaja 9, Vers 5, dass uns ein Kind geboren ist, jetzt zur Adventszeit. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst, Herrscher des Friedens. Jesaja sagt damals, es kommt die Zeit, Gott, der starke Gott, ein Kind ist uns geboren. Da ist schon dieses ganze Mysterium drin, dass Gott tatsächlich Mensch wird, als Baby in diese Welt kommt, ein Kind ist uns geboren, aber sein Name ist starker Gott, Vater der Ewigkeit. Der, der vor Grundlegung der Welt da war, der schon immer da war, kommt in diese Welt als Kind geboren. Er ist der Fürst des Friedens und er gibt wahrhaftigen Frieden. Nicht nur dieser Welt eines Tages, dass wirklich Frieden herrschen wird, sondern er fängt an mit deinem und mit meinem Herzen. Und das ist genau, was passiert, als ich mit Joe rede und er sagt, hey, ich brauche diesen Frieden. Und das war, was in diesem Gottesdienst war. Ich habe so gedacht, die Welt muss verändert werden. Und ich habe gemerkt, ey, die Welt wird verändert, wenn mein Herz verändert wird. Und es wird da draußen nur verändert, wenn ich merke, hey, ich bin nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Und an diesem Morgen, am 17. März 2002, wusste ich, ich bin nicht Teil der Lösung, ich bin Teil des Problems. Und wenn es wirklich Frieden geben soll da draußen, dann muss mein Herz verändert werden zuallererst. Dann muss ich lieben, dann muss ich verändert werden. Dann muss mein steinernes Herz verwandelt werden. Und dazu braucht es jemand, der mich wirklich kennt, ja sagt zu mir. Und dann sagt, ich verändere dich von innen heraus, weil du kannst es gar nicht selber. Und ich wusste, das stimmt. Und letzte Woche wusste Joe, das stimmt. Und dieser Frieden kommt nicht, weil Umstände perfekt sind, weil alles rund läuft. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, an diesem Morgen, als ich Jesus mein Leben gegeben hat, ist ein Frieden in mein Herz gekommen. Der ist nie wieder verschwunden. Nie wieder. Das heißt nicht, dass ich nicht mal einen Tag habe, wo ich keinen Frieden habe, wo ich herausgefordert bin. Total. Aber ich habe einen Frieden empfangen an diesem Tag, den ich nie wieder verloren habe. Diesen Frieden, den du bekommst, wenn du versöhnt bist mit Gott und dadurch versöhnt bist mit dir. Wenn du merkst, dass alles, was zwischen dir und Gott ist, ausgeräumt ist und du mit Gott im Reinen bist, du heimgekommen bist, weil du nie erschaffen worden bist, um allein durch diese Welt zu gehen. Du wirst immer spüren, dass was fehlt, weil du bist nicht dafür geschaffen, allein durch diese Welt zu gehen. Und wie offenbart sich Gott? Manchmal, indem man sowas hört und man weiß, dass es stimmt. Und das ist das Schöne bei Gott. Er ist der Fürst des Friedens und er lässt dich und mich wählen. Gott, obwohl er der Herrscher der Welt ist, der Vater der Ewigkeit, kommt nicht, tritt die Tür ein und sagt, here I am, und zwingt dir irgendwas auf, sondern dieser Gott, obwohl alles in seiner Hand ist, obwohl er der Herrscher der Herr, der Herrscher aller Herrscher ist, der König aller Könige, stellt sich vor, sein Herz, seine Liebe, klopft an die Tür und gibt dir und mir das Recht, ja oder nein zu sagen. Am 17. März 2002, letzte Woche im Flugzeug und auch heute klopft Gott an, stellt sich vor, gibt dir ein inneres Wissen, dass es stimmt und sagt, willst du das? Lass uns mal alle aufstehen. Wir können gern Musik einspielen. Ich möchte euch bitten, einfach mal die Augen zu schließen. Es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Und es ist einfach gut zu wissen, Advent ist die Zeit, wo wir auf den König warten. Ein Kind ist uns geboren. Sein Name ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit und Fürst des Friedens. Und dieser Gott streckt dir heute seine Hand aus und bietet dir Frieden an, den diese Welt niemals geben kann. Frieden, weil du versöhnt bist mit deinem Gott. Und er fragt dich heute, möchtest du, dass ich deine Schuld vergebe, dass ich dich reinwasche von allem, was zwischen dir und mir steht? Willst du, dass ich jedes Joch, jede Fessel zerbreche, die in deinem Leben wirksam ist? Willst du, dass ich dich frei mache von Dingen, die dich knechten und quälen? Willst du, dass ich alles neu mache? Willst du mein Kind sein? Willst du dein Leben auf festen Grund stellen? Willst du, dass ich dein Herr und dein König bin? Willst du auf meinen Wegen gehen? Willst du mir nachfolgen? Willst du Finsternis zurücklassen und in meinem Licht leben? Willst du, dass ich dich liebe und willst du diese Liebe spüren? Und ich bitte euch, die Augen einfach mal zu schließen für einen Augenblick. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, aber jetzt spürst, dass Gott zu dir spricht, dann bitte ich dich, dass du einfach mal deine Hand hochhebst und sagst, hier bin ich, Jesus. Ich will das. Danke. Heb doch einfach mal deine Hand hoch. Sag, Jesus, ich will das. Ich brauche das. Danke. Wer da noch da ist, hebt einfach eure Hand nach oben. Sagt, Jesus, hier bin ich. Mach mein Leben neu. Haltet sie gerade nach oben. Wir lassen die Augen geschlossen. Jesus zwingt sich niemandem auf. Er stellt sich vor. Er lädt ein. Ich möchte dir die Chance geben, heute Ja zu sagen. Vielleicht bist du auch jahrelang mit Gott unterwegs gewesen, aber bist auf Abwege gekommen und merkst, für dich ist es dran, ganz neu Ja zu sagen zu Jesus. Ich meine wirklich, weil du weg warst, nicht weil irgendwie einen schlechten Tag hattest, sondern du warst weg und merkst, Gott ruft dich zurück zu ihm. Auch dich möchte ich bitten, heb doch einfach mal deine Hand hoch und sag, hier bin ich, Jesus, mach mein Leben neu, ich gebe dir mein Leben ganz neu, wasch mich rein. Danke, hebt einfach eure Hand nach oben. Ich möchte, dass wir einfach gemeinsam beten. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass du weißt, wie du mir begegnen musst. Danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du meine Schulden bezahlt hast. Und ja, ich habe Schulden. Es gibt Schuld in meinem Leben. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich rein von allem, was zwischen dir und mir steht. Jesus, mach mein Leben neu. Jesus, ich will mit dir leben. Du sollst mein Herr sein und mein König. Auf deinen Wegen will ich gehen. Herr, nimm mich an deiner Hand. Führ mich in die ganze Wahrheit. Beantworte meine Fragen. Erklär mir die Dinge, die ich nicht verstehe. Und schenk mir deinen Frieden. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Und ich glaube, dass du heute lebst. Ich glaube, dass du Gott bist. Und ich gehöre dir. Nicht mehr zur Finsternis, sondern zum Licht. Im Glauben bin ich dein Kind. Ich möchte dich jetzt segnen. Und ich bete, dass Jesus seinen Heiligen Geist auf dich ausgießt jetzt. Dass der Geist des Vaters, der dir bezeugt, dass du ein geliebtes Kind bist, jetzt dein Herz durchströmt. Und das gilt für viel mehr, wenn du hier bist und merkst, ja Herr, berühre mein Herz neu, dann öffne deine Hände. Das macht der Herr für alle, die das heute das erste Mal gesagt haben, aber für alle, die auch zu ihm gehören. Jesus sagt, die Verheißung meines Vaters gieße ich aus über euch. Das Versprechen des allerhöchsten Gottes ist seine Liebe. Und Herr, ich bete, dass du deine Liebe jetzt ausgießt in Herzen. Herr, ich bete, dass du jetzt in Herzen, die hart geworden sind, die steinern sind, Dinge wendest, umkehrst und herausnimmst. Ich sehe, wie der Herr wirklich in Einzelnen das Herz berührt und steinerne Teile herausnimmt. Jetzt, danke, Heiliger Geist. Danke, höchster König. Danke, Herr, dass du ein steinernes Herz verwandelst und uns ein fleischendes Herz gibst. Ich sehe wieder, Herr, einzelne Orte, die dürr und trocken sind, erfrischt durch seine Gegenwart. Danke, Heiliger Geist. Der Heilige Geist zerbricht das Joch über Einzelnen, da, wo du gefangen bist, wo du gequält bist und gezwungen bist, in Dingen zu sein. Der Herr sagt dir, er ist wirklich der Gott, der freimacht. Der Gott, der freimacht von Sünde. Der Gott, der freimacht von Schuld. Der Gott, der freimacht von Süchten und Abhängigkeit. Der Herr will dein Joch zerbrechen. Und der Herr liebt dich, egal wie lange du schon da drin hängst. Ich sehe, wie der Herr sagt, das sind Einzelne. Du hängst in deiner Sucht, in deiner Gefangenschaft fest. Aber seine Liebe ist für dich und er meint dich. Und er lädt dich ein, dass 2015 ein Jahr der Freiheit wird für dich. Dass Freiheit, dass du das nächste Jahr, dass du frei wirst und frei bleibst.
Wir wollen den Gottesdienst einfach so schließen und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Gegenwart Gottes spürt, dann bleibt, einfach bleibt in dem. Und ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Sonntag, wirklich Gottes Segen für diesen Tag. Wenn ihr euch unterhalten wollt, herzliche Einladung dazu, uns auch kennenzulernen. Unten an der Theke gibt es Kaffee und Kuchen und einfach die Treppe runter und fühlt euch dort wohl gern, einfach Unterhaltung dann da. Und lasst uns hier einfach noch so in der Gegenwart Gottes bleiben und verweilen. Genau.
Ich möchte mal die Beter nach vorne bitten, die Leute, die mitbeten, dass ihr euch aufstellt, dass ihr einfach zum Segnen kommt, alle, die mitbeten. Und wie gesagt, der Gottesdienst ist beendet. Wenn ihr merkt, ihr seid durch, herzliche Einladung, weiterzuziehen, nach Hause zu gehen, Kaffee zu trinken, rauszugehen. Aber wenn ihr heute eine Entscheidung getroffen habt oder wenn ihr spürt, dass der Geist Gottes in euren Herzen was getan hat, wenn ihr spürt, ihr seid eingeladen, mehr zu empfangen, von Gott euch neu berühren zu lassen, Gottes Liebe neu zu spüren, dass ein Joch zerbrochen werden soll, dass Freiheit da ist. Hier steht wie ein Groß, Freiheit. Der Heilige Geist teilt heute Freiheit aus, er zerbricht das Joch heute. Und ich möchte euch einladen, dass ihr einfach nach vorne kommt, dass ihr euch hinstellt, dass ihr euch aufstellt, vor den Herrn geht, dass ihr einfach, ihr könnt direkt, solange hier noch keine Leute bei denen sind, zu den einzelnen Leuten hingehen, für euch beten lassen, geht direkt zu jemandem hin. Wenn ihr kommt und die Leute schon besetzt sind, stellt euch einfach mit vorne, wir kommen zu euch und wir segnen euch. Ihr braucht nicht viel sagen heute, sondern wir wollen einfach Hände auflegen und euch segnen und für euch beten. Geht direkt auf Leute zu und lasst für euch einfach beten. Ihr anderen bleibt gerne hier sitzen. Aber der Herr möchte, kommt, also wenn ihr gebetet wollt, kommt gerne jetzt nach vorne. Ich möchte euch einladen, kommt jetzt schon nach vorne. Kommt gerne nach vorne. Stellt euch gerne hin. Könnt die Musik ein bisschen lauter spielen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass heute ein Tag der Freiheit ist, dass heute das Joch zerbrochen wird. Dass du deinen Kindern mit deinem Ratschluss dienst, mit deiner Herrlichkeit. Danke, dass du alles neu machst. Auch jetzt im Advent. Dass du Dinge erneuerst. Danken dir für deine Größe und für deine Liebe. In deinem Namen, Jesus.